Ja, ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen hier zum Gottesdienst. Wir haben eben diesen langen Psalm gehört. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Mich hat er beim Vorgelesen bekommen auch heute Morgen noch mal besonders beeindruckt, wie Gott alles geschaffen hat, wie er alles schön eingerichtet hat in dieser Welt, wie er uns eigentlich auch mit allem, was notwendig ist, versorgt, wie er uns mit Wasser, mit lebendigem Wasser für unser Leben versorgt. Sehen wir das eigentlich in unserem Alltag immer noch so? Ist uns das wirklich bewusst? Oder ist davon vieles in unserem Leben auch einfach mal verschütt gegangen? Sind am Ende tiefe Brunnenbohrungen nötig, um da wieder ans lebendige Wasser zu kommen? Ich lese uns Johannes 4, 5 bis 14. Da kam er, Jesus, in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war so um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Doch da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Da spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen, der ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Herr, erschließe uns dein Wort, die Bibel, als Buch voller Leben, das deine Lebendigkeit bezeugt und uns erfrischt. Amen. Ihr Lieben, seid ihr mit eurem Leben zufrieden? Schwierige Frage, ich weiß. Wo heutzutage doch die Unzufriedenheit Hochkonjunktur hat, oder? Jeder ist scheinbar irgendwie auf seinem je eigenen Level unzufrieden. Und tatsächlich kommt es ja auch immer darauf an, welchen Maßstab ich da am Ende anlege. Wenn Schüler zum Beispiel sich bei den Schulnoten an den weniger gut bewerteten orientieren, dann kann natürlich schon mal ein Gefühl von Zufriedenheit aufkommen. Wer dagegen üblicherweise auf die Besseren schaut, der fühlt sich dann oft schon ganz anders. Und wer sich dann in dieser Unzufriedenheit eingerichtet hat, dem ist irgendwann auch alles egal. Wenn ich mich am Weltmaßstab orientiere, dann bin ich tatsächlich froh, in Deutschland zu leben und nicht in der Ukraine oder in einem der anderen noch viel zu viel vorhandenen Krisen- und Notstandsgebiete dieser Welt. Wenn ich manchen Fernsehbildern dagegen Glauben schenke, dann fehlt mir noch so vieles zum Glück. Also, eine Südseeinsel müsste es schon sein oder eine Yacht oder eine Villa, so wird einem das doch immer vorgeführt. So wird auch Unzufriedenheit geschürt. Das mit der Zufriedenheit ist ein zweischneidiges Ding. Ohne den Durst nach Leben wären wir schon lange tot. Aber mit unserem Durst nach Leben machen wir auch oft genug vieles tot. Das Streben nach Glück, nach Erfüllung, nach Sinn, ja, das ist ganz natürlich. Und zugleich lässt sich diese Sehnsucht nach einem glücklichen Leben am Ende dann auch so viel Leid geschehen. Haben wir wirklich die richtigen Maßstäbe? Haben wir wirklich die richtige Zielfokussierung? Nichts kennzeichnet unsere Gesellschaft stärker als die stets wachsende Gier nach immer schnellerer Befriedigung, immer schneller wachsender Bedürfnisse. So hat es der Philosoph Habermas mal gesagt. Darüber kann man jammern. Ja, das kann man bedauern, das kann man verurteilen. Oder wie der Humorist Wilhelm Busch lächelnd feststellen: Wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden, du triumphierst und jubelst laut, jetzt hab ich endlich Frieden. Ach, Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. So steigert sich dann diese Sehnsucht aberwitzig und verliert sich am Ende genau darin. Das Leben wird reduziert auf materielle Erfüllung. Dabei merken wir am Ende kaum noch, wie sehr wir die Natur und unsere Umwelt ausnutzen, bis sie ausgenutzt sind. Bodenschätze, Pflanzen, Tiere, die ganze gute Schöpfung. Alles wird nur noch gerechnet und berechnet und bewertet nach Nutzwert. Da machen wir auch vor uns selber nicht Halt. Menschen werden reduziert zu Nutzobjekten. In Partnerschaft, Freizeit, Arbeit. Wer nichts mehr nützt, ist nutzlos, wird abgeschoben, gekündigt, geschieden, sozial verträglich, entseucht. Und selbst die Spiritualität reduziert sich zum Verbrauchsgut. Möglichst schnell, massenkompatibel und erfahrungsgedrängt müssen die religiösen Erlebnisse sein, sonst ist der ganze Trip doch nichts wert. Wie alles im Leben mittlerweile. Irgendwie muss es TikTok-kompatibel sein, in so einen kurzen Videoclip passen. Da zählen dann am Ende nur noch die Klicks und die Likes und die Follower. Und ansonsten? Wohlfühlen hat auch in der Gemeinde Hochkonjunktur. Da gibt es die Wohlfühlgemeinde, den Wohlfühlglauben, den Wohlfühl-Jesus. Die Wellnessbewegung macht auch vor dem Glauben nicht Halt. Und? Ist es das wirklich? Die Erfüllung unseres Lebens, unseres Glaubenslebens vielleicht auch? Stillt das alles unseren tiefen Lebensdurst? Der bekannte Lyriker und Sänger Wolf Biermann hat für einen Freund zu dessen 40. Geburtstag ein Lied geschrieben, das genau diese Frage aufgreift. Dieses Lied, man könnte es auch Lebensdurst nennen, heißt so: Soll das alles gewesen sein? Das bisschen Sonntag und Kinderschreien? Die Überstunden, das bisschen Kies? Und abends in der Klotze das Paradies? Darin kann ich doch keinen Sinn sehen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch irgendetwas kommen. Nein, da muss doch noch Leben ins Leben hinein. Und dann kommt immer wieder diese Zeile: Es muss doch noch Leben ins Leben hinein. Wo ist denn das Leben, das unser Leben wirklich zum Leben macht? Eine Frage, eine starke Frage, in der sich, glaube ich, ganz viele wiederfinden. Eine Frage, in der der Durst nach Leben lechzt. Dieses Lied, ein Lied für einen 40-Jährigen, für einen Menschen in der sogenannten Lebensmitte, ganz typisch für unser Thema Lebensdurst. Wenn in diesem Alter die Frage, soll das alles gewesen sein, in den Vordergrund tritt, so nennt man das Krise der Lebensmitte. Und das ist gewiss keine Erfindung der Psychologen, das ist eine reale Erfahrung, die viele ganz konkret kennen. Männer und Frauen aus allen Schichten der Gemeinde und der Gesellschaft. Diese Krise, die kann früher oder später einsetzen, schon mit 35, manchmal erst mit 50 oder später, wie auch immer. Und oft verbindet sich diese Krise auch mit schmerzlichen Erschütterungen auf der nach unten offenen Richterskala der Biografie. Die Falltiefen sind da sehr hoch. Man schaut zurück, man schaut nach vorn und wie auf einem Bahnsteig steht man mittendrin, allein mit dieser heißen Frage, ob es das denn nun war oder ob da noch was Wesentliches kommt. Zurück bleibt oft das Gefühl, den entscheidenden Zug am Ende womöglich verpasst zu haben. Oft werden dann ganze Lebensgeschichten dramatisch verändert. Mir reicht's, sagt eine Frau oder ein Mann und schmeißt alles hin, die Ehe, die Familie, den Beruf. Eine vorher so glatte Biografie wird plötzlich vor den Baum gesetzt oder in den Graben gefahren. Hinter allem steckt nach meiner Überzeugung in der Tiefe die Frage nach dem Sinn. Schule ist geschafft, Ausbildung geschafft, Beruf und Karriere sind irgendwie geschafft, die Kinder fast schon groß genug, um selbstständig zu sein. Man steht vor dem Spiegel und schaut sich in das eigene, ratlose Gesicht. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu lebe ich? Aber wir greifen zu kurz, wenn wir meinen, dass diese Lebensdurstfrage nur vielleicht die Mit-40er oder Mit-50er betreffen würde. Nein, am Ende ist das eine generationenübergreifende Frage, die vielleicht besonders in dem Lebensalter nochmal aufploppt, aber die insgesamt Junge und Alte beschäftigt und bewegt. Helfen da die Appelle weiter? Nur Mut also, dann schaffst du das schon raus aus deiner Lebenslethargie. Stimmt das wirklich? Reicht es, wenn wir nur mutig genug immer mehr Wasser in das oft so halbleer empfundene Wasserglas unseres Lebens füllen? Ist es nicht vielmehr so, dass wir irgendwann merken, je mehr wir dieses Glas füllen, umso größer wird das Glas und die Empfindung bleibt halbleer? Mit wachsendem Mut, mit wachsenden Möglichkeiten steigen auch immer mehr die Menge dieser Konjunktive, die Menge der unerfüllten Möglichkeiten, die Menge der verpassten Chancen. Das Glas will sich einfach nicht füllen. Das Füllen des Lebenswasserglases führt so leider nicht zum erfüllten Leben. Das Einzige, was steigt, ist das Niveau der Unzufriedenheit. Der Lebensdurst bleibt. Die Träume meines Lebens sind wie ein großer, trockener Schwamm und noch alles, was mir das Leben bisher reichte, wurde von ihnen aufgesogen, als wäre nichts gewesen. Leben, ich meine, da muss doch wirklich mehr sein, als zum Überleben reicht. Lebensdurst. Wir alle haben unsere Träume, aber ihre Verwirklichung will oft so nicht richtig gelingen. Da stellt sich Trauer ein. Frustration, Enttäuschung kommt auf. Der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein könnte, hat der Dichter Hebbel einmal gesagt. Leben im Konjunktiv. Wir leiden oft unter dem Zwiespalt von Wunsch und Wirklichkeit. Was haben wir alles gewollt? Was haben wir davon geschafft? Was hatten wir für wunderbare Träume? Wie viele bleiben unerfüllt? Lebensdurst. Eine alte Geschichte aus Nordafrika erzählt von einem Beduinen, der sich immer wieder der Länge nach auf den Boden legt und sein Ohr in den Wüstensand drückt. Stundenlang horcht er in die Erde hinein. Verwundert fragt ein Missionar, was machst du da eigentlich auf der Erde? Der Beduine erhebt sich und antwortet freund, ich horche, wie die Wüste weint. Sie wird so gern ein Garten sein. Mir ist, wenn ich das Ohr an unsere Gesellschaft drücke, als ginge es mir ein bisschen wie diesem Beduinen. Da ist mir, als hörte ich, hinter einer freilich oft sehr aufgemotzten Fassade nichts als eine Wüste weinen. Wie viele dürsten nach ein bisschen mehr Freude, nach einer Spur von Anerkennung und beachtet werden, nach einem guten Wort, nach einer Chance für echte Gemeinschaft? Wie viele Menschen gibt es, deren Leben hinter Modellkleid und Maßanzug, trotz chromblitzender Wagen und repräsentativer Schreibtische, einer ausgedörrten Wüste gleicht? Wie viele nicht mehr geliebte Menschen gibt es, auch in nach außen intakten Ehen? Wie viele nicht mehr beachtete Menschen, auch wenn sie ihre Kraft im Dienst an anderen verzehrt haben. Wie viele nicht mehr gebrauchte Menschen, auch wenn sie sich einst den letzten Bissen am Munde abgespart haben, um die Ausbildung der Kinder finanzieren zu können. Nein, die Wüste unserer Gesellschaft weint, sie möchte so gern ein Garten sein. Nichts von dem, was für das Leben wirklich wesentlich ist, ist mit Geld und für Geld zu haben. Nichts für das Leben Entscheidende kann man kaufen. Ja, das wissen wir irgendwie, aber die Tische können sich biegen und die Schränke können platzen, während die Seele verdurstet. Viele Erscheinungen unserer Zeit, zum Beispiel die Vergnügungs-, die Erlebnissucht, haben mit diesem ungestillten inneren Heißhunger zu tun, haben es zu tun mit Lebensdurst, haben es zu tun mit Ablenkungswillen. Man kann offenbar knietief im Futter stehen und äußerlich sehr satt sein, aber unsere Seele verhungert und verdurstet. Wir werden innerlich getrieben und aufgerieben, verpulvert und erbarmungslos verheizt. Wir brauchen Gott, der uns wirklich äußerlich sättigt und innerlich zufrieden und ruhig macht. Jeder Wunsch, der, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. So haben wir es vorhin so treffend von Wilhelm Busch formuliert gehört. Und es trifft unsere Lebenssituation so gut. Denn der Mensch müsste erst noch geboren werden, der den nicht kennt, den Durst nach Leben. Es geht kein Mensch über diese Erde, der ohne diesen Durst sein würde. Warum ist das so? Weil der Mensch so geschaffen wurde, so und nicht anders. Er wurde als Nefesh geschaffen. So heißt es in der hebräischen Bibel, wenn da Mensch steht. Nefesh heißt aber ganz wörtlich übersetzt Gurgel und Kehle. Was ist der Mensch? Der Mensch ist seinem Wesen nach eine lebensdurstige Kehle. Damit wir uns da richtig verstehen, der Mensch hat nicht nur eine nach Leben dürstende Kehle, er ist eine lebensdurstige Kehle. Er ist diese lebensdurstige Kehle nach Leib, Geist und Seele. Die Kernfrage, die sich stellt, ist naheliegend. Kann dieser Lebensdurst denn dann überhaupt zufriedengestellt werden? Zum Frieden finden? Können wir zur wirklich tiefen Zufriedenheit kommen? Oder liegt das ganze Problem einfach darin, dass wir unseren Lebensdurst immer nur irgendwie betäuben wollen, nie aber wirklich löschen wollen? Die Brunnenrandgeschichte von der Samariterin und Jesus, die gibt uns entscheidende Hinweise, wie denn die wirkliche Quelle für den Lebensdurst gefunden werden kann. Sie liegt anscheinend da, wo Grenzen überschritten werden. Gott selber überschreitet die Grenze, die uns von ihm trennt. Was war das damals für ein Tabu? Jesus und eine Frau und dann auch noch eine Samariterin und dann auch noch alleine. Das wäre heute vielleicht vergleichbar mit einem Gespräch in der Nähe von Nablus. Da spielt nämlich die Geschichte zwischen einem Israeli und einer palästinensischen Frau. Stellt euch das mal vor. Schon über diesen Aspekt alleine der Geschichte könnte man angesichts der aktuellen Lage im Nahen Osten eine ganze Predigtreihe starten. Bleiben wir heute beim Lebensdurst. Was brauchen wir zum Leben? Grenzen und Grenzüberschreitungen, Durst und Wasser. Dass solch ein Anfang zum Glücklichsein voller Frust ist, das gehört dazu. Wer sich auf den Weg zur Quelle seiner Lebendigkeit macht, der kommt um Missverständnisse oft gar nicht herum. Zuerst verlangt Jesus in der Geschichte tatsächlich H2O, also wirklich Wasser. Er braucht was für die Kehle. Und die Frau hat sofort die Erziehungsschere im Kopf. Das gehört sich doch nicht. Ich bin doch eine samaritische Frau. Und dann redet Jesus plötzlich vom wahren Leben, von einer Quelle, die nimmermehr versiegt. Und die Frau meint das sprudelnde Nass hinter und unter ihr. Wer hungrig und durstig nach mehr Leben ist, kommt um Missverständnisse oft nicht herum. die Quellen meines Lebens, die liegen oft nicht so zutage. Der Brunnen von Sychar, der war damals 23 Meter tief. Wie tief muss ich bei mir bohren, bis da noch was sprudelt? Auf dem Weg dahin liegen einige unansehnliche Sachen, wie bei der Samariterin. Ohne die Wahrheit bricht aber kein Leben auf. Ein paar Verse weiter nach unserem Predigttext lesen wir, die Frau damals hatte 5 Männer, 5 gestrandete Beziehungen und mit dem 6. war sie auch nicht recht glücklich. Die nüchterne Bestandsaufnahme erfolgt bei Jesus ganz ohne den moralischen Zeigefinger. Das ist ein Stück weit sein Markenzeichen. Die Liebe sagt, es ist, wie es ist. Und sie sagt das in aller Liebe. Die Liebe verdrängt die Wahrheit nicht. Die Liebe beschönigt auch die Sünde nicht. Und die bittere Wahrheit kommt zum Tragen. Aber sie hält sie dem anderen hin wie einen schützenden Mantel, den er oder sie anziehen kann. Und darum geht es in der Brunnengeschichte. Um eine Liebe, deren wir gewiss sein können, die uns gewiss macht und die deshalb unseren Lebensdurst wirklich stillen kann. Die Samariterin hatte Jesus da sitzen sehen am Brunnenrand und er spricht sie an und er gibt ihr das, was sie braucht und das es nirgendwo anders gibt, als nur dort bei diesem Jesus, lebendiges Wasser. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. So hat es Martin Luther in der Erklärung zum 3. Glaubensartikel mal gesagt. Glaube ich das denn wirklich? Dass mich persönlich, der Geist Gottes berufen hat? Dass er mir lebendiges Wasser geben will? Bin ich bereit, in meinem Leben mit allen Frustrationen und Missverständnissen diesen Geist Gottes zu vermuten, zu suchen und ihm stillzuhalten? Wie haben wir das schon so oft gesprochen und gebetet? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder wie es im Original heißt, ich werde am Ende nicht leer ausgehen. Mein Lebensdurst wird wirklich gestillt werden, dort, an diesem Brunnen, an dieser Quelle. Immer wieder wandere ich ja ganz gerne mit unserem Hund Jasper am Rothaarsteig, da oben besonders im Bereich der Eisenstraße. Hinter dem Lahnhof Richtung Heiligenborn komme ich am Anfang des Ilsetales an der Ilsequelle vorbei. Wer mal da gewesen ist und auf den Schildern die Erklärungen und die Geschichte gelesen hat, der weiß Bescheid. Man sagt dieser Quelle besondere Heilwirkungen nach aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung und der vorhandenen geomineralischen Struktur. Lebendiges Wasser? Und wirklich, wie viele Menschen sind mir da tatsächlich schon im Wald begegnet, nicht nur bepackt mit Flaschen, sondern mit ganzen Kanistern, um diese an dieser Ilsequelle zu füllen. Eine lebensdurstlöschende Quelle? Kommt her zu mir. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und die ihr belastet seid. Ich will euch erquickend. Und wen da dürstet, der komme zu mir. Das alles sagt Jesus. Das ist die lebensdurststillende Zusage, der wir vertrauen dürfen. Und genau an dieser Stelle aber liegt für uns die ständige Versuchung, dass uns andere Zusagen und Versprechungen wichtiger erscheinen als die Zusage Jesu Christi, dass wir denen, die uns lebensdurststillende Pillen verkaufen wollen, eher vertrauen als Jesus Christus, der die Quelle des Lebens ist. Dass wir den Versprechungen, bei denen es um Lebensstandard und Lebenszubehör geht, folgen und dabei das eigentliche Leben versäumen. Schon damals beim Propheten Jeremia hören wir Gottes bewegende Klage. Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und die ihr belastet seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Nur hier bei Jesus Christus ist der Lebensdurst gestillt. Und wie bleibt diese Gewissheit in mir lebendig? Wie wird sie wirklich lebendig in mir? Ich brauche immer wieder andere Menschen dazu, die mir das sagen, die mir dies leben und vorleben, die mich bei allen Missverständnissen immer wieder darauf aufmerksam machen. Die Gemeinde, die ist für mich so etwas wie dieser Brunnenrand. Manchmal, da kratze ich ohne alle Vernunft und Kraft die letzten Zipfel meines Vertrauens zusammen. Manchmal, da seufze ich, manchmal, ja, da sprudel ich und manchmal, da staune ich. Manchmal feiere ich mitten am Tag ein Brunnenfest. Manchmal gelingt es und ich weiß wieder, sie ist da, jene Liebe, von der mich nichts trennt, jene Gnade, die mich gekrümmten Menschen aufrichtet, jene Erlösung, die mich befreit aus den schweren Bindungen und freimacht zu einem echten und ewigen Leben. Jene Quelle, die sprudelt, ob sie zugeschüttet oder offen liegt. Dann ist es schön zu leben. Und wenn meine Sehnsucht nach Leben mich wieder durstig macht, dann weiß ich wenigstens die Richtung, in der ich an den Brunnenrand komme, indem ich auf Jesus zugehe und indem ich auf sein Wort höre und indem ich mich nach seinem Vorbild aufmache zu der grenzüberschreitenden Beziehung zu den Menschen, die ebenfalls von dem wahren Lebenswasser leben, und zu denjenigen, die noch nicht von diesem Brunnen wissen, um sie hinzuführen, dorthin, wo es das lebendige Wasser gibt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Barmherziger Gott und Vater, dein guter heiliger Wille lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass du unsere Rettung vor Verderben, Schuld und Tod suchst. In der Nachfolge Jesu legst du uns den Weg zum Leben vor. Im Leiden und Sterben deines lieben Sohnes und in seiner Auferstehung vom Tode erkennen wir die Hingabe seiner Liebe und Anzeichen tragfähiger Hoffnung. Durch deinen Sohn schenkst du uns lebendiges Wasser für unseren ach so großen Lebensdurst. Dafür danken wir dir, ewiger Gott, barmherziger Gott und Vater, und wir bitten dich im Geiste Jesu, sei Helfer und Beistand derer, die von Krankheit, Hunger, Armut, Gewalt und Katastrophen betroffen sind. Tröste alle Leidenden, Verfolgten und Geängstigten. Ermutige deine Zeugen dazu, unerschrocken gegen Unrecht die Stimme zu erheben und mit Taten zur Versöhnung zwischen Gegnern beizutragen. Zerbrich die Geißel von Terror und Krieg, von Zerstörung und Blutvergießen. Schenke Freude, wo Einsamkeit quält, und stifte Hoffnung gegen Resignation und Ohnmacht. Und begleite uns, treuer Vater, mit deiner Liebe auch dort, wo wir uns im Alltag bewähren müssen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.